Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und mir gegenüber stehend, das haben wir glaube ich auch noch nicht gesagt, Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Wie ihr im Hintergrund vielleicht hört, sind wir nicht in der Redaktion, sondern am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Es ist Sonntagmorgen und wir machen uns gleich auf den Weg nach Freiburg.
Bei uns natürlich auch mal viel Zug drin, aber hier etwas mehr. Und ICE nach Freiburg kommt gleich, um 8.27 Uhr fährt er ab. Und es ist eine verblüffend, also für die Zugfreunde und euch eine verblüffend gute Verbindung. 3,5 Stunden, dann ist man im Breisgau. Ja, und dann sind wir sehr gespannt, was uns dort erwartet. 15.30 Uhr Anpfiff und Borussias, ich weiß nicht, wie viel der Versuch, zum ersten Mal seit 2002 in der Bundesliga in Freiburg zu gewinnen.
Ja, und die Lage spitzt sich ja so langsam zu, dass bringt ja allein die Tatsache mit sich, dass es von Woche zu Woche weniger Spiele werden. Das, ihr habt die Samstagsergebnisse gesehen, andere Mannschaften unten eben punkten. Heute steht ja auch noch Bremen gegen St. Pauli an. Das wird aus Gladbach-Sicht auch nochmal ganz interessant. Aber ja, Gladbach muss sich natürlich darauf konzentrieren, auch nochmal zu punkten und am besten dreifach. Aber du hast es gesagt, das ist in Freiburg nicht gerade einfach.
Ja, die sind erstmal ungeschlagen seit Ende August und zuletzt wuchs die Zahl der Spiele bei Borussia schneller als die Zahl der Punkte. Jetzt haben sie sich angeglichen und sagen wir so, das ist meistens ein Indiz dafür, dass es nicht so gut aussieht. Und ihr werdet auch in dieser Folge so halb live erleben, wie es sich vielleicht zuspitzt, denn St. Pauli gegen Bremen ist ja erst um 17.30 Uhr und man wird also später am Abend erst schlauer werden, wie genau die Lage ist. Aber dahin und nach Freiburg nehmen wir euch jetzt mit.
So, inzwischen ist es fast 10.30 Uhr. Wir sitzen im ICE, der bisher sehr pünktlich ist, irgendwo zwischen Frankfurt und Mannheim, beziehungsweise kurz vor Mannheim.
Mein iPhone sagt Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald. Odenwälder Fohlen, ein riesiger Fanclub, oder?
Oh, ja, der größte, der Gladbacher.
Ja, Mensch, dann also Grüße.
Ja, Yannick, es ist ja bei uns so, die Stunden unmittelbar vorm Spiel gehören bei uns ja doch zu den ruhigsten in der Woche.
Ja, da geht es eigentlich uns wie den Spielern, obwohl die haben vielleicht noch in ihrer Arbeitszeit sogar noch ruhigere Stunden, wenn sie dann regenerieren und das sozusagen ihr Hauptjob ist. Ja, ich hatte aber den Laptop gerade trotzdem offen, habe ein bisschen Sachen vorbereitet, denn es ist ja Sonntag und dementsprechend anders als Samstag, weil am nächsten Tag eine Zeitung erscheint. Also müssen ein paar andere Vorkehrungen und Vorbereitungen getroffen werden, denn wir haben ja doch, so ruhig es jetzt gerade ist, einiges zu erledigen heute.
Wir beide sind während des Spiels auf jeden Fall nicht nur damit beschäftigt, aufs Spielfeld zu gucken, sondern der eine, oder besser gesagt die eine, macht heute die Noten. Da haben wir uns im Vorfeld drauf geeinigt. Das wird heute mein Job sein.
Und wir brauchen dafür mehr als nur einen Würfel.
Und du bist für den Spielbericht zuständig, den wir auch schreiben, wenn es am nächsten Tag eine Zeitung gibt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man da so eine Vorliebe hat. Also wir versuchen uns da immer so mehr oder weniger abzuwechseln. Und ja, jeder sollte beides können. Und beides muss auch definitiv mit dem Abpfiff fertig sein.
Ja, zumindest ein paar Minuten später. Und dann geht es ja auch für einen von uns, wahrscheinlich heute für mich, in die Mixzone zu den Interviews. Dann ist noch Pressekonferenz. Ja, und irgendwann müssen wir auch nach Hause noch. Dementsprechend wird dann doch ziemlich gut gerödelt bis 7:30, sage ich mal. Also ich sage mal so 2 Stunden nach Abpfiff ist so die Hardcore-Zeit. Und ja, dann werden wir sicherlich auch schon Sachen noch weiter aufbereiten und analysieren, damit ihr am Montagmorgen was zu lesen habt oder am ganzen Montag, denn es geht ja nahtlos weiter. Also wir haben jetzt ja da nicht irgendeinen Break oder so. Ja, dementsprechend sind wir selbst gespannt. Das Ganze muss ja dann für die Zeitungsseite auch noch zusammengestellt werden. Wir haben unsere Social-Media-Kanäle und ich sag mal so, das, was wir gerade tun, ist ja auch Zeit der ganzen Arbeit, dass am Montag eine neue Folge des Fohlenfutter-Podcasts erscheint.
Und ja, wir sind natürlich nicht die Einzigen, die hier aus Richtung, ja, Mönchengladbach, Düsseldorf oder auch Köln, da gibt es ja auch mehr als genug Gladbach-Fans, auf dem Weg sind. Ich war eben mal im Bordbistro. Man kann sagen, das Bordbistro ist auf jeden Fall fest in Gladbacher Hand. Da wurden vor mir dann auch mehrere Weizen geordert, eine Pizza für uns gibt es weder das eine noch das andere. Aber wie du eingangs auch schon erwähnt hast, so eine Sonntagstour nach Freiburg. Das Wetter ist ja heute auch sehr angenehm im Vergleich zu den eiskalten Stadionbesuchen, die wir diesen Winter schon hatten. Könnte ich mir jetzt als Fan Schlimmeres vorstellen. Aber natürlich kann Borussia den Fans hinten raus auch noch gut die Laune verderben.
So ist das nun mal, das Schicksal des Fußballfans. Und wir melden uns dann, würde ich sagen, später aus Freiburg.
Jetzt sitzen wir im Stadion, auf der Pressetribüne. Aber nicht, weil das Spiel gleich losgeht. Nein, es ist 13.45 Uhr. Wir sind gerade angekommen am Stadion. Wir versuchen auch immer so ein bisschen vor der ganz großen Welle da zu sein. Wir haben wie die meisten Fans die Straßenbahn genommen, was hier ja immer sehr gut funktioniert. Und Yannick, uns wurde auf dem Weg zum Stadion ein Gratisbier angeboten.
Ja, das haben wir dankend abgelehnt, denn jetzt wird ja wirklich gearbeitet. Und wir schauen hier auf ein, ich finde, sehr, sehr sattes Grün, oder? Für Ende Februar sieht das nicht schlecht aus. Daran wird es auf jeden Fall nicht scheitern. Der Gästeblock füllt sich langsam, wirklich sehr langsam. Die Freiburger Kurve schon recht voll. Aber es sind, wie gesagt, da oben läuft der Countdown auch noch eine Stunde, 44 Minuten und 25 Sekunden.
Für uns heißt das, dass es ja so in 35 bis 40 Minuten spannend wird. Kommt immer drauf an, wie man sieht. Aber dann wird die Aufstellung offiziell bekannt gegeben. Und ich erwarte da, also eine Änderung wird es ja ohnehin geben. Rocco Reitz ist gesperrt. Aber Yannick, ich erwarte auch weiter vorne, dass Hugo Bolin sein Startelfdebüt feiert.
Ich fände es schon sehr überraschend, bis hin zu, dass es Erklärungen bedarf, wenn es nicht so wäre, weil ich meine, Borussia hatte ein großes, sich durchziehendes Problem in den letzten Wochen. Das ist die nicht nur Torproduktion, sondern auch die Produktion von Torgefahr. 3 Treffer nur in den letzten 6 Spielen. Was habe ich auch nachgeguckt? 4,5 Expected Goals. Um das einzuordnen, das ist Platz 18 in der Bundesliga, wenn sie das über die ganze Saison ziehen würden. Die Schüsse waren ungefährlich, sie waren unpräzise, alles, was man nicht haben will. Und da ist Hugo Bolin natürlich einfach ein Potenzialspieler im Kader. Der hat er in Malmö über die Jahre für sein Profil, seine Position gut abgeliefert. Und in meinen Augen, ja, wäre es wichtig, dass er eine Position in der Startelf bekommt. Und ich würde da auch, um dann ein bisschen weiter zu gehen, dann können wir den Abgleich gleich machen, sagen, dass Jens Kastrop, der doch auch immer wieder Gefahr ausgestrahlt hat in seinen Einsätzen, obwohl er oft auf der rechten Seite war, dass er mehr im Zentrum agieren sollte und dementsprechend auch mehr beitragen zu Borussias Torproduktion.
Wie es hinten gelöst wird, werden wir dann auch sehen, ob Kevin Dix vielleicht sogar, wenn mit einer Viererkette gespielt wird, links hinten verteidigt. Mal schauen, dann wäre wahrscheinlich Lukas Ulrich der Leidtragende. Ja, und ansonsten, was machen wir jetzt noch bis zum Spiel? Also kurz mal, sobald die Aufstellung da ist, werden wir natürlich
raushauen, so schnell wie möglich.
Genau, dann wird sie vermeldet. Ja, und dann geht eigentlich auch schon die konkrete Vorbereitung los. Also die Noten sozusagen vorbereiten, keine Sorge, da hat niemand vor dem Spiel die Note stehen, aber den Artikel für später vorbereiten, die Spielernamen untereinander auflisten, das sind jetzt so schon sehr detaillierte Kleinigkeiten. Ja, und dann warten wir dann auch irgendwann auf den Anpfiff.
Dann schaut man sich das Warmmachen ein bisschen an, dann isst man auch noch ein bisschen was, das wollen wir nicht verschweigen. Mal gucken, was gibt es, roch gerade sehr Bockwurst und Frikadellenlastig.
Also ja, wir haben in jedem Stadion immer im Pressebereich die Möglichkeit, was zu essen, aber man hat ja so seine Erfahrungen gesammelt. Und wir haben präventiv eben in der Stadt Flammkuchen gegessen, so dass wir jetzt auch gar nicht mehr darauf angewiesen sind. Und wir haben natürlich auch immer die Möglichkeit, so wie ihr auch, einfach zum Pommesstand zu laufen und uns Pommes zu kaufen.
Ja, aber die größte Sorge, die man natürlich hat, ist, dass man halb verhungert und dann hier noch ackern muss. Deswegen genau ist das auch wichtig, dass man dafür sorgt. Und ja, jetzt gibt's dann in ein paar Minuten den ganz ehrlichen Abgleich, sozusagen unsere sehr ehrliche Reaktion auf Borussias Startelf gegen Freiburg. Ja, nach beinahe Live-Reaction sozusagen auf die Aufstellung. Es ist tatsächlich so, dass Hugo Bolin beginnt, aber es gibt keine, zumindest gegen den Ball, taktische Veränderung oder Grundordnungsveränderung. Das sieht mir doch sehr aus nach einem 5-4-1. Ich zähle mal kurz auf. Ne? Nicolas im Tor, dann Dix, Elvedi, Takay, die Dreierkette. Links Ulrich, Skelly rechts, im Mittelfeld Engelhardt, Sander. Und dann würde ich sagen Bolin und Honorar so ja, links, rechts, im Halbraum, wie auch immer, hinter Tabakovic.
Jens Kastrop damit auf der Bank. ja, für ihn sicherlich eine Enttäuschung.
Ich hatte ihn ja vorhin noch gefordert, habe gesagt, er wäre wichtig, um Torgefahr zu kreieren. Irgendwie jetzt eher raus, Bolin rein. Hebt sich nicht ganz auf, aber jetzt von der ganzen Ausrichtung nicht unbedingt offensiver. Mal gucken, wie gesagt, was genau und in welchen Räumen und in welche Rolle Hugo Bolin dann einbringt. Ja, und wie Borussia dann mit dem Spiel des SC Freiburg klarkommt. Das hat Polanski ja ziemlich deutlich umrissen. Viel auch mit langen Bällen, viel auf zweite Bälle, das aber wirklich mit System und schon über Jahre etabliert. Man konnte das so verstehen. Eigentlich weiß jeder, was einen erwartet in Freiburg. Man muss es dann nur gehandelt bekommen.
Ob das gelingt und wie das Ganze aussieht, schauen wir uns gleich an und dann hört ihr wieder von uns. Gladbach in diesem Spiel ein Tor schießen.
Borussia mit 66% Ballbesitz, aber wenn wir es knallhart sagen, muss man ja konstatieren, wie ungefährlich kann man mit 66% Ballbesitz sein.
Es gab zwei Tabakovic-Abschlüsse, die ja mit vielleicht ein bisschen mehr Genauigkeit, Konzentration, Glück aufs Tor gehen und dann gefährlich werden können.
Der eine wurde, da war glaube ich gar nicht mehr dran am Ende. Der wurde nicht gezählt zumindest.
Aber egal wie du es drehst, also ja, auch aus der Distanz wurde mal drauf geschossen, aber im Prinzip ist es das gleiche wie in Frankfurt. Über die Außenbahn geht auf beiden Seiten nichts. Also ich finde, man sieht auch immer wieder, egal gegen wen Gladbach spielt, Klassenunterschied.
In allen Belangen dann technisch immer 1 gegen 1. In der Zentrale, irgendwie im Umschalten, also in allen Bereichen und dann hast du irgendwie die erste Ecke, die segelt ins Nichts, während 17 Spieler sich im 5-Meter-Raum tummeln, buchstäblich. Also ja, wirklich in allen Belangen erschreckend, harmlos, wirklich ausnahmslos. Am Ende jetzt, wie gesagt, diese eine Chance von Tabakovic, die noch rechts aussichtsreich war, da kommt er mit links an den Ball nach der Hereingabe von rechts, aber in Summe einfach viel zu wenig, um ein Fußballspiel zu gewinnen. Ich würde sagen, aber geschweige denn, jetzt vielleicht mal wenigstens einen Punkt zu holen.
Oder Freiburg generell vor Probleme zu stellen. Also ich hatte auch nicht das Gefühl in der Phase, wo Gladbach da mal ein bisschen am Drücker war, heißt, sie hatten halt einfach harmlosen Ballbesitz in der eigenen und in der gegnerischen Hälfte, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, als hätten die Freiburger damit ein Problem, den Gladbachern den Ball zu überlassen.
Nein, und Freiburg selbst spielt ja auch eher einen relativ biederen, vorhersehbaren Fußball mit diesen langen Bällen, mit dem Gehen auf die zweiten Bälle, ein paar Umschaltsituationen, die waren auch nicht so gut ausgespielt. Dann ist es eben dieser Einwurf, ja, und so steht es 1-0 zur Pause für die Gastgeber.
Wir gucken uns das jetzt noch 45 Minuten an und dann steht da am Ende ein Ergebnis, das den Gladbachern vielleicht nicht ganz so schmeckt.
Mal schauen, vielleicht überraschen sie uns, es sieht eher nicht so aus gerade.
Neuer Spielstand in der 74. Spielminute. SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach 2-0. Torschütze mit der Nummer 31. Igor Jana,
ich würde sagen, während wir hier am Freiburger Hauptbahnhof stehen, 2 Stunden nach Abpfiff, Borussia hat uns nicht überrascht. Immerhin nicht noch negativer, aber auch nicht positiv. 1-2 verloren gegen den SC Freiburg, 0-2 stand zwischendurch, das haben wir gerade gehört. Das war die Tormusik, dann gab es einen Anschlusstreffer durch Haris Tabakovic. Aber bis auf eigentlich eine Sekunde in der Nachspielzeit, als die Chance dann doch nochmal da war, hatte ich nicht das Gefühl, das wird in der Aufholjagd, die drehen das, die rufen hier zum Sturm aufs Freiburger Tor auf. In keiner Weise.
Nee, das Ergebnis ließ sich am Ende dann ja auch knapper, als es zwischenzeitlich aussah. Ich hatte nach dem 0-2 fast die Befürchtung, dass es auch dann doch nochmal eine höhere Niederlage geben könnte. Ja, man muss sagen, dieses Abschießen passiert Gladbach momentan nicht. Aber ich finde, mit jedem Spiel, was man irgendwie so verliert, und in dem in einigen Situationen gar nicht so viel fehlt, weil wenn wir die Gegentore angucken, reden wir halt über einen langen Einwurf in der ersten Halbzeit und über...
Ja, einen Ballverlust, wo man dann schlecht oder gar nicht zurückläuft oder zu früh abschaltet. Aber genau, ich finde das eigentlich erschreckender gerade, dass sie sich nicht komplett abschlachten lassen und auseinanderfallen. Ich meine, man kann auf verschiedene Arten absteigen oder von Abstiegsplatz rutschen. Und das ist für mich, was wir gerade erleben, so die andere Art. Das hat man sogar schon mal erlebt, 2006, 2007. Ich glaube, da hat Gladbach jedes Spiel 0-1 oder 0-2 verloren. Und wenn ich mir jetzt einen der beiden Abstiege aussuchen müsste, dann ist es eher der. Soweit ist es natürlich noch nicht. Da ist Borussia ein gutes Stück von entfernt. Aber ich finde, wenn man da wirklich in den entscheidenden Momenten, und es sind nur zwei oder drei, immer falsch liegt, immer zu spät kommt, immer zu früh abschaltet, dann ist das halt eklatant. Und auf der Gegenseite sieht es eben so aus, dass auch vielleicht nicht so viel fehlt, weil man ja da ist am Strafraum, man flankt. Aber das hat Eugen Polanski auf der PK ganz schön gesagt. Er hat das Gefühl, da wird dann den Tick zu lang überlegt, ob man denn flanken sollte. Und in dem Moment ist die Flanke schon geblockt und es ist zu spät. Das ist halt Bundesliga. Und in dem Sinne muss man sagen, ist Borussia derzeit nicht Bundesliga reif.
Apropos Eugen Polanski, du hast die Pressekonferenz angesprochen. Da haben wir ihn ja gefragt, was ihn so zuversichtlich macht oder ob es die Zuversicht gibt, dass er als Trainer ja das Ruder gemeinsam mit der Mannschaft rumgerissen bekommt. Und ich würde sagen, da hören wir mal einfach kurz in die Antwort rein.
Unsere Trainingsarbeit, die wir unter der Woche abliefern, wie die Gruppe dasteht, was wir alles versuchen, gibt noch unzählige Ideen, die wir haben und die wir dann auch machen werden. Am Ende sind es die Jungs, die das entscheidend sind. Also ich glaube, wenn ich nicht daran glauben würde, dann würde ich nicht so enttäuscht sein. Und es gilt weiter daran zu arbeiten, diesen Knoten dann irgendwann mal aufzubrechen und dass wir dann auch für unsere Leistung Ergebnisse kriegen. Und ich will auch nichts beschönigen. Also ich will einfach nur klar sein, dass wir Punkte brauchen. So, ob es jetzt den besten Fußball ist oder mit einem schlechten Fußball, dafür ergibt es, kriegen am Ende zählen die Punkte.
Ja, er sprüht jetzt nicht vor Optimismus, würde ich mal sagen. Wir haben ja oft auch darüber gesprochen, wie wir ihn erleben. Er hatte ja eine Phase, also erst war er sehr kritisch, dann dachten wir, er macht die Rolle rückwärts. Dann war er ja zwischendurch fast mal ein bisschen patzig, irgendwie schnell angefressen und so weiter. Das ist jetzt auch nicht da. Er ja schon auch mit Verständnis für alle Fragen, weil er die, glaube ich, selbst gerechtfertigt findet und auch jetzt es nicht abstreiten kann, dass es so ist, wie wir es da darstellen. Wie viel Hilflosigkeit nimmst du wahr? Kann man das schon sagen oder wäre das jetzt nach 23 Spielen zu groß? Weil ich meine, es sind ja doch immer dieselben Themen. Ne? Ich fand es jetzt gerade, wenn wir es mit Frankfurt vergleichen, da waren viele Elemente bei. Man hatte das groß ausgerufen, in beiden Strafräumen besser sein als der Gegner. Und dann ist genau das wieder der Knackpunkt.
Ja, das muss er ja auch nach dem Spiel zugeben. Er wirkte dann auch in gewisser Weise ja so ein bisschen kleinlaut. Es war ja doch groß angekündigt, dass man sich besser präsentieren will, dass er an die Mannschaft auch glaubt. Ich musste in seiner Aussage auch ein bisschen schmunzeln, als er dann vorhin meinte, sie hätten noch sehr viele Ideen, wo ich mich frage, ja, okay, dann pack die doch aus. Und wie sollen diese Ideen aussehen? Weil, naja, es geht ja eben darum, dieser Mannschaft irgendwie einzuimpfen, dass es ja auch dann um die Existenz des Vereins geht. Und das war heute dann in vielen Szenen, wirkte es eben gerade auf mich so, als sei das nicht allen so bewusst.
Genau, und das tragen sie jetzt nicht zur Schau oder tun das auf scheitern auf irgendwie aufreizende Art und Weise oder die Köpfe hängen ganz offensichtlich. Aber es sind diese letzten Zentimeter, über die Kevin Dix im Interview gesprochen hat diese Woche bei uns. Und da haben wir im Prinzip, haben wir uns zugenickt und wussten ja, worüber wir gesprochen haben in der Mixed, dass er schon auch, glaube ich, andeuten wollte, so ganz waren die nicht da. Und das finde ich eben bei diesem 0-2 total eklatant, wie dann es ein 4 gegen 4 am Ende, glaube ich, ist es. Borussia könnte aber in Überzahl sein, wenn alle wirklich mit so zurücklaufen, als wenn es der entscheidende Angriff im DFB-Pokalfinale wäre. Und das fehlt mir einfach. Da ist ein Nico Elvedi, der, weiß ich nicht, stoppt zwischendurch im eigenen Strafraum. Die Szene ist noch nicht zu Ende und dann staubt Matanovic eben ab. Und von den Szenen, glaube ich, können wir sehr viele rauspicken, defensiv wie offensiv. Und das sind dann nicht gefühlte Eigentore, aber das sind einfach viel zu viele Szenen, in denen 5-10% fehlen. Und so gewinnst du
Das sehen wir ja gerade in der Bundesliga keine Spiele.
Am Ende steckt da ja ganz, ganz viel Dynamik drin in dieser Negativspirale. So, ne, die Häkchen, die so eine Mannschaft, die sich im Abwärtsstrudel und im Abstiegskampf befindet, die werden jetzt nach und nach gesetzt. Das gab ja heute auch. Das war so, ja, zwischen dem 0-2 und dem Anschlusstreffer von Kevin Stöger gab es ja auch die...
Stöger war die Ecke,
Tabakovic mit dem Kopf. Wer sollte auch sonst treffen? Da gab es die Reaktion von den Fans, die sich, ich würde nicht sagen, sie haben den Support verweigert oder das komplett boykottiert, aber sie haben sich zumindest zu Tausenden umgedreht. Die Fahnen wurden weiter geschwenkt, es wurde auch irgendwas leise gesungen, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, also akustisch. Und ja, dann fiel der Treffer und dann gab es nochmal die Unterstützung. Aber wir wissen ja, wie es aussehen kann oder wie es dann weitergeht, wenn es nächste Woche möglicherweise gegen Union Berlin den nächsten Rückstand gibt.
Gleich im Zug können wir vielleicht dann intensiver über das sprechen, was jetzt auf Borussia zukommt. Polanski hat auch da Verständnis gezeigt. Ich glaube, er hat es so ausgedrückt nach dem Motto, wenn er da stehen würde, würde er auch so ein Zeichen setzen. Also ja, das zieht sich bei ihm durch. Er sieht das schon auch so, wie es wahrscheinlich alle sehen. Unter der Woche fand ich teilweise... haben sie nicht ganz das vermittelt, was ich jetzt erwartet hatte. Das war sehr darauf gezielt oder darauf abzielend. Es fehlt nicht viel, man muss sich jetzt belohnen, ne? Dieses in den beiden Strafräumen. Und das wurde bei DAZN ja auch thematisiert, dass da den Experten vermittelt wurde, ja, es ist eine gute Trainingswoche gewesen. Und Tobias Schweinsteiger hat ja sinngemäß gesagt, ja, er kennt diese Dynamik. Unter der Woche trainiert man gegen sich selber, also die Verunsicherten und Schwächelnden untereinander und denkt, wow, klappt ja super, aber dann wird's ernst am Wochenende. Und es klappt eben nicht. Am Ende ist es ja ein zahlenmäßiges mathematisches Problem. Ich habe das, glaube ich, heute Morgen gesagt. Die Zahl der Spiele wird schneller mehr als die Zahl der Punkte. Jetzt hat man weniger Punkte als Spiele und da schrillen ja einfach alle Alarmglocken.
Und das gilt es jetzt für uns vor allem heute Abend noch weiter in Texten aufzuarbeiten. Wir haben jetzt seit dem Abpfiff den Spielbericht online, die Noten und auch schon einen Nachdreher mit Stimmen. Jetzt steigen wir in 10 Minuten in den Zug. So wie viele, viele andere Gladbach-Fans, die hier an Gleis 2 in Freiburg stehen und die eben auch schon Schmähgesänge gegen den BVB ausgepackt haben.
Ja, das sind Prioritäten jetzt. Also schmähen, was zu schmähen ist. Ja, genau. Die Aufarbeitung textlich von uns im Zug und verbal dann hier für den Podcast auch weiter. Ja, Hanna, zwischen Mannheim und Frankfurt sind wir zumindest insofern schlauer, als der Bundesligaspieltag zu Ende ist. St. Pauli hat Bremen geschlagen und Heidenheim hat 3-3 gegen Stuttgart gespielt. Ich sag mal so, die Lage rund um Borussia gestaltet sich inzwischen so, dass man auf Heidenheim-Ergebnisse schaut und denkt, ja, aus Borussia-Sicht ist das auf jeden Fall gut, dass der VfB Stuttgart noch den Ausgleich gemacht hat. Nächste Woche Heidenheim in Bremen. Wenn man sich da ausmalt, es geht so weiter, dass Bremen abstürzt und Heidenheim vielleicht auch noch rankommt, dann wird es richtig, richtig lustig im Abstiegskampf. Aber ich würde sagen, das braucht es gar nicht unbedingt, denn auch so ist die Lage ziemlich brenzlig.
Union Berlin hat am Samstag gegen Leverkusen gewonnen, kommt da sicherlich dann auch mit einer Menge Selbstvertrauen am Wochenende in den Borussia-Park. Gerade haben wir auch noch schon drüber gesprochen, dass der HSV und Mainz gepunktet haben. Da hast du schon gesagt...
Wie geistig sind die für mich schon Mainz-typisch entschwunden?
Ja, ich finde, die kann man so ein bisschen Hamburg und Köln so als Aufsteiger, die es aber auch mit zeitweise, finde ich, schon gutem Fußball und einer klaren Struktur einfach gut machen. Ich glaube, die werden einfach verlässlich ihre Pünktchen noch holen. Es müssen dann ja auch gar nicht mehr so viele sein.
Außer es ist so diese Köln-typische Implosion. Das kann schon immer passieren. Da kann Borussia ihren Teil zu beitragen im Derby noch. Aber wenn du mich jetzt heute fragst, wie geht das aus, jetzt Zukunftsmusik, dann hätte ich da jetzt auch nicht das beste Gefühl.
Ja, und Mainz und der Urs Fischer machen für mich eigentlich auch einen gefestigten Eindruck. Das ist für mich, also für Gladbach zählt aus meiner Sicht jetzt wirklich der Blick nach unten auf die vier Mannschaften. Und da muss man halt gucken, dass man ja mindestens 3 von denen hinter sich lässt. Und ich fahre hier jetzt aus Freiburg mit einem Gefühl weg, das mich so ein bisschen spüren lässt. Das wird schwierig.
Ja, zumindest können wir uns nicht so richtig die Befreiung frühzeitig vorstellen, sprich, man kann ja sagen, man muss ja 4 Punkte Vorsprung am vorletzten Spieltag haben, damit man am letzten nicht mehr zittert. Würde uns jetzt gerade überraschen, aber gut, das ist wirklich noch Zukunftsmusik. Es spitzt sich eben von Woche zu Woche weiter zu. Also sagen wir jede Woche, aber so ist es nun mal. Das Spiel gegen Union zu Hause, das ist jetzt ja auch nicht so, dass man als Borussia derzeit denkt, ah, zu Hause, okay, da wird es schon hinhauen.
Nope. Im Gegenteil. Eigentlich ja noch schlimmer als auswärts. Und dementsprechend, ja, ganz schwierige Gemengelage. Schon wieder so ein Angstgegner, so ein Gegner, gegen den man nicht gerne spielt. Wie auch immer, das spielt wahrscheinlich gerade nicht die große Rolle. Aber auch wenn man so den Fußballstil nimmt, das hat ja heute auch dann Schröder über Freiburg gesagt. Da weiß ja jeder, was sie spielen. Die machen das aber so zuverlässig, dass es dann funktioniert. Die haben 33 Punkte und auf eine Art, vielleicht eine halbe Klasse drunter, macht es Union. In meinen Augen passt das Borussia gar nicht. Aber naja, Rainer, ich meine, wir führen diese Debatten, mit wem wir auch sprechen, der es mit Borussia hält, die führen diese Debatten, wir schauen in die Foren, in die sozialen Netzwerke, jetzt werden die Debatten geführt. Wie geht es denn jetzt weiter mit Eugen Polanski? Ruven Schröder hat ihm das volle Vertrauen ausgesprochen. Das gilt bis Samstag, würde ich mal sagen. Also wir haben keine Zweifel, dass es nicht bis Samstag gilt. Aber ganz ehrlich, danach, da legen wir zumindest unsere Hand für nichts ins Feuer. Muss Ruven Schröder sagen, wie es bei ihm aussieht. Da, glaube ich, wollen wir ihm jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber wir beobachten ja dieses Geschäft jetzt auch eine Weile. Ihr kennt auch alle diese Mechanismen. Was würdest du glauben? Was muss gegen Union passieren, damit es vielleicht anschließend schon Konsequenzen gibt?
Also gegen Union müsste man zu Hause ein Ergebnis kann ja klar sein, ein Spielverlauf kann klar sein, aber wenn das Ergebnis klar ist, also wenn man da 0-3 oder so verliert, oh, dann muss ich sagen, also pass auf, wir können das ja noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive aufrollen, weil diese Personalie Ruven Schröder ist halt in dieser ganzen Gemengelage eine, die ich so einschätze, mit seiner ja, Erfahrung, dass er im Zweifel nicht lange fackelt. Also ich glaube nicht, dass wir so einen Trainer hin und her, beziehungsweise es war ja gar kein hin und her, weil Roland Wirkus ja sehr oft, sehr lange, immer wieder an Gerardo Seoane festgehalten hat.
Und er wusste ja, auch wenn er es nicht so ausgesprochen hat, ich meine, die Realität hat es dann gezeigt, dass sein Job ja mit da dran hing, weil er eigentlich keine Patrone mehr hatte. Und nachdem die verschossen war mit Seoane, war klar, oh, jetzt wird es auch für Wirkus richtig eng, ist es dann geworden. 2 Wochen später war er weg. Und das ist bei Schröder ja anders. Polanski ist ja noch martialisch mit den Patronen. Vielleicht fällt uns noch ein besseres Wort ein. Das ist ja nicht seine in dem Sinne. Das war ja fast ein bisschen, naja, unumgänglich für ihn und war dann auch verdient. Und zu Recht hat er diesen Job bekommen, aber Ruven Schröder wird ja jetzt nicht ewig zaudern und unfassbar ins Risiko gehen, dass das irgendwie gut geht, wenn er dieses Vertrauen irgendwann nicht mehr hat. Wenn er sagt, er hat es, dann hat er es. Aber naja, Vertrauen ist so lange da, bis es weg ist.
Der entscheidende Unterschied in der ganzen Sache ist für mich halt auch, dass Ruven Schröder das jetzt aus einer starken Position heraus machen kann. Er ist noch nicht so lange da. Du hast gesagt, Polanski ist jetzt auch nicht zwingend sein Trainer gewesen. Er hat gerade auf der Zielgeraden der Transferperiode zumindest die Dinge bewegt, wo man sagen kann, ja, das hätte man jetzt in der Menge nicht erwartet, dass er so viel Aufräumarbeit leistet. Und ja, er möchte natürlich jetzt auch nicht der Sportdirektor sein, der mit Borussia Mönchengladbach absteigt. Also er wird da ab einem gewissen Punkt, wann auch immer der eintritt, ja nur die Ligazugehörigkeit und den Klassenerhalt im Kopf haben, weil er natürlich auch keinen Zweitligakader nächste Saison planen möchte. Siehst du Eugen Polanski denn derzeit oder generell diese Trainerfrage als das größte Problem in Gladbach?
Nein, die Probleme sind vielfältig. Die betreffen auch dann nicht nur die Mannschaft, sondern im Grunde viele bis alle Ebenen des Vereins. Alle nicht, aber wenn wir jetzt über, sag ich mal, das operative Geschäft reden und über die Leute, um die es da immer geht, aber ich sag mal so, Modernisierung, Verjüngung des Präsidiums oder ähnliche Sachen werden jetzt nicht Punkte im Abstiegskampf bringen. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Das ist ein Thema für andere Zeitpunkte, wenn auch ein akutes. Aber ja, die Mannschaft kann in dem Sinne jetzt auch nicht mehr verändert werden. Man kann jemanden einkaufen. Und so viele personelle Akzente fallen mir jetzt persönlich auch nicht mehr ein. Klar, an Hugo Bolin kann man jetzt dranbleiben. Das war heute noch sehr nicht integriert, sage ich mal, in das Spiel, wobei man ja auch die Frage stellen kann, in welches so richtig und in welches System und in welche Spielweise, in welche Ideen. Da fällt mir eigentlich jetzt fast schon ein bisschen beim Aufstellungstipp Well Moya ein. Da ist jetzt natürlich irgendwann der Tag wahrscheinlich mal da, wo man sagt, okay, dann muss der jetzt mal in die Startelf und man schaut, was passiert und ob das mehr bringt als das, was man bisher macht. Und ich habe es ja gesagt, das sind nun mal die Mechanismen, die Dynamiken des Geschäfts. dass es dann wieder um den Trainer geht, der ja diese große Erfolgsphase hatte, 13 Punkten aus 5 Spielen. Ich meine, da waren wir ja immer bei, das gab es seit 30, 40 Jahren nicht, dass man irgendwie auswärts so und so oft zu Null spielte oder so viele Siege in Folge gab es dann seit, was war das da, 8 Jahren nicht oder so. Aber wenn man ehrlich ist, ist es schon hart, dass er jetzt 1 aus 10 nur gewonnen hat, 7 in Folge nicht in der Zeit, wie viele Tore? 4 erzielt und auch jetzt nicht viel liegen gelassen, weil mehr gab es nicht im Grunde an Chancen. Also ist jetzt ja nicht mal das große Effizienzproblem bei Borussia. Hinten wie vorne, er macht diese große Ansage vor dem Spiel, dass er sagt, ja, man will in den Strafräumen besser sein als der Gegner, dann ist wieder genau das Problem. Dieser unfassbar brotlose Ballbesitz heute, ja, er beschreibt das ja auch alles richtig und haben wir vorhin schon gesagt, er ist da auch bei uns, aber am Ende braucht er halt Ergebnisse und wenn die nicht kommen, wo es ja weiter abrutscht, dann wird die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die Saison nicht mit ihm beendet wird. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie strategisch Schröder das angeht, wann der Punkt dann bei ihm erreicht wäre. Bis dahin gibt es alle Chancen, das Ruder rumzureißen. Aber wir arbeiten hier ja mit Indizien und dem, was wir sehen. Und das, glaube ich, nährt jetzt unseren Glauben nicht so sehr, dass dieser Turnaround gelingt.
Aber der Trainer heißt jetzt nun mal in der kommenden Woche auf jeden Fall noch Eugen Polanski. Du hast jetzt strategisch gesagt, da ist ja dann auch die Frage, würde man sowas von einem Bayern-Spiel einleiten oder dann vielleicht sogar erst recht, weil es für den neuen Trainer in Anführungszeichen ein Bonusspiel ist.
St. Pauli, Köln davor, ist das die letzte Chance im Zweifelsfall, wenn es bis dahin nicht den Befreiungsschlag gab, dann ist nochmal Länderspielpause und dann ist man ja ganz am Ende bei Szenarien, die so wirklich Feuerwehrmannmäßig sind. Ja, da können wir jetzt spekulieren, das wissen wir nicht und da gilt, glaube ich, wirklich gerade von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche. Rufen Schröder hat es ja so schön gesagt, wir sagen das jetzt seit 2, 3, 4, 5, 6 Wochen. Es war gestern gefährlich, ist heute gefährlich und wird morgen gefährlich sein. Und ja, das ist, können sich, glaube ich, alle jetzt mit einem temporären Tattoo auf den Körper schreiben.
Ja, unsere Eindrücke hier sind natürlich jetzt noch sehr geprägt von den Eindrücken aus Freiburg. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen nach vorne geblickt oder auf die nächste Woche. Wir müssen natürlich noch über mögliche Personaländerungen sprechen, die es da geben könnte. Ja, wenn wir uns jetzt mal mit einer möglichen Elf beschäftigen, wir gehen ja, also die nächste Woche gegen Union Berlin beginnen könnte, wir gehen ja oft hier danach, was wir für am wahrscheinlichsten halten. So gestalten wir auch unseren Aufstellungstipp, den es online gibt. Ja, ich bin jetzt auch in der Wunschrichtung. Du hast vorhin Moya angesprochen. Er hat heute auch ja tief in der Nachspielzeit sehr gut nochmal diese große Chance von Tabakovic eingeleitet. Und ja, ich finde, man merkt es ihm nicht an. Also Eugen Polanski sprach da ja von einer kleineren Delle etc. Ja, trotzdem, wenn er reinkommt, hat er zuletzt immer was bewegt. Und ja, warum nicht? Also was spricht dagegen, ihn von Beginn an zu bringen?
Nicht so viel. Da tue ich mich auch leichter als bei anderen Positionen, weil ich jetzt allein, Joe Skelly ist ja in die Elf gekommen gegen Freiburg und ich sage, das war also in vielen Belangen nicht Bundesliga würdig. Der kann eigentlich nicht beginnen und Jens Castrop müsste wieder beginnen. Ich würde eigentlich aber jetzt wirklich final auch gegen den Ball mal gerne auf eine Viererkette umstellen. Weiß aber nicht, ob das mit Castrop da als richtigem Rechtsverteidiger so richtig hinhaut. Dann haben wir ja Varianten, dass man so weit gehen kann, okay, irgendwie hinten Dix, Elvedi, Takai, Sander, wie so eine Vierer-Innenverteidiger-Kette. Geht auch. Boah, ich bin echt unschlüssig. Sind wir uns denn einig, dass Dix, Elvedi, Takai alle drei wieder beginnen? Vielleicht puzzeln wir jetzt ein bisschen.
Für mich nach heute sind dann, ja, auch wenn er da beim zweiten Gegentor ja, echt schlecht aussah, ist Elvedi für mich da trotzdem gesetzt und Dix ist auch gesetzt. So, wenn jemand von denen auf die Bank kommt, dann wahrscheinlich Takai. So.
Könnt ihr mir vorstellen, dass es so ist und dann Sander da spielt und Castrop auf der Schiene rechts, dann kann man dieses Pendelnde spielen, ja, was man lange ganz gut gemacht hat. Also gehen wir irgendwie von einem 3-4-2-1 und so weiter aus. Wie auch immer, also so richtig mit oder wird sie nie gespielt. Das ist dann entweder Fünferkette oder mit Ball auch mal Viererkette. Ja, links sind wir dann auch bei dem Thema Lukas Ulrich, für mich auch wirklich, also seit seiner Vertragsverlängerung, ganz ehrlich, eigentlich auch davor schon auf einem Niveau, dass man guten Gewissens sagen würde, den kann man auch runternehmen, aber jetzt Luca Netz nicht mehr da.
Ja, und da muss man ja jetzt auch rückblickend nicht irgendwie sagen, oh, warum wurde Luca Netz verkauft? Nee, Luca Netz hat genauso
solche Auftritte wie Lukas Ulrich ja auch schon zu Genüge.
Das ist nur der Vorname geändert meistens.
Ja, das klingt ja traurig, dass so beide sich nicht in der Zeit mehr voneinander abheben konnten. Aber ja, es ist egal. Es ist die Frage, gibt es denn noch jemanden, der da alternativ spielen könnte? Da wird kein Fabio Chiroli spielen.
Joe Skelly.
Ja, auf links. Ja, da wird auch kein Hugo Bolin spielen.
Wurde eigentlich so vermittelt, dass das nicht sein Ding ist. Ich sag mal, die Halbfeldflanken, die Ulrich probiert hat und die nicht gefruchtet haben oder gar nicht in die Mitte kamen, die kann er auch probieren oder vielleicht auch mal was anderes machen, ins 1 gegen 1 gehen. Und defensiv, Ulrich jetzt auch nicht so über jeden Zweifel erhaben, dass man sagt, das geht gar nicht, aber das, dann sind wir wieder bei, was glauben wir, was ist wahrscheinlich, das glauben wir nicht. Und ja, und illustriert, glaube ich, ganz gut, aber wie verzwickt die ganze Lage ist, weil man jetzt auch nicht denkt, ah ja, klar, die Elf, logisch.
Aber schau mal, wenn du jetzt, ihr seid jetzt hier wirklich live in unseren Gedankenstrudeln dabei, wenn du jetzt aber sagst, hinten rechts in einer Viererkette könnte auch Kastrop spielen und dann spielst du daneben mit Elvedi, Takay, beziehungsweise Takay, Elvedi und Dix als Linksverteidiger. Dann hast du Rocco Reitz und Engelhardt in der Mitte. So, und dann könntest du vorne ganz theoretisch von rechts nach links Honorar, Moya in der Mitte, Bolin auf links und Tabakovic vorne.
Ich weiß nicht, ob es im Podcast letzte Woche war oder in irgendeinem Text, da hatten wir das schon mal, ja. Das wäre so ein bisschen der letzte Versuch, den man nochmal unternehmen könnte, sowas ganz anders zu machen, andere Akzente zu setzen, wirklich eigentlich mit das Letzte, was mir einfallen würde. Ich habe jetzt gerade auch nicht das Gefühl, dass Florian Neuhaus jetzt...
Ach schau mal, an den habe ich jetzt wirklich nicht mal eine Sekunde gedacht. Genauso wenig an Kevin Stöger, der die Ecke heute ja auf Tabakovic tatsächlich sehr gut, sehr scharf geschlagen hat.
Es geht ja uns gerade vor allen Dingen darum, dass wir uns überlegen, wie könnte Borussia spielen, dass man entweder Schüsse so aufs Tor bringt, dass sie reingehen, oder der Torwart zur Abwehr, dass es eine Ecke gibt. Nicht, wer dann die Ecken reinbringt. Ja, schwierig. Aber lass uns das jetzt einfach mal als, wie gesagt, irgendwie so letzte Maßnahme nochmal was zu ändern, einloggen, oder? Also ich fasse zusammen. Nicolas im Tor, rechts hinten Kastrop, Takay, Elvedi, Dix von rechts nach links, Doppel-6, Reitz, Engelhardt, links Bolin, Zentrum Moya, rechts Honorar, Mitte Tabakovic vorne.
Raus von heute, dann Skelly, Ulrich, Sander. Unser Ergebnistipp, Yannick.
Uiuiuiui. Was habe ich heute eigentlich getippt? Ich hänge immer so wenig an meinen Tipps, ich weiß das wirklich schon 10 Sekunden später nicht mehr.
Das ist doch wirklich eine Kategorie. Ich möchte sie hier nicht verabschieden, aber ja, es stimmt einfach nie, was ich sage. Deswegen.
Soll ich fangen an? Ich mache es uns, Borussia und allen ganz schwer, weil man danach nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll. 1-1.
Würde jetzt tatsächlich auch auf ein Unentschieden gehen. Ah, mit einem Gefühl, dass da aber alles in diesem Spiel passieren kann. Vielleicht wird es ja nochmal ein 2-2.
Ungewöhnlich, also führt Borussia? Weil sie drehen ja keine Rückstände.
Ja, doch. Können mal zu Hause führen und am Ende ist trotzdem wieder eine Enttäuschung.
Das wäre natürlich dann auch nochmal so ein Faktor. Jetzt heute, ich weiß gar nicht, wie die Reaktion gewesen wäre, wenn das jetzt 2-2 ausgegangen wäre. Ja, man muss inzwischen sagen, egal wie, da bin ich dann auch bei Polanski, der sagt, er würde jetzt einfach mal einen dreckigen Sieg nehmen. Borussia ist jetzt nicht in der Lage zu sagen, nee, also den Punkt wollen wir, wenn es ein Punkt ist, wollen wir gar keinen. Nur 3, nee, das geht nicht. Dafür ist es zu prekär. Aber ja, es wäre so gewesen, dass man dachte, ja, was war das denn jetzt? Aber ja, das ist die Situation. Wie fassen wir das zusammen mit Polanski? Volles Vertrauen da bei Schröder. Aber man muss ihn nächste Woche nochmal fragen, also in einer Woche.
Polanski im Durchhaltemodus gibt sich kämpferisch.
Ja, was soll er auch tun? Alles gut, ne? Genau richtig. Und ich sag mal so, niemand sagt, dass das jetzt die Lösung ist. Aber jeder weiß natürlich, dass irgendwann der Punkt X erreicht ist, an dem... Also die Mehrheit sagt, dann auch Rufen Schröder sagt, wir sagen, wer auch immer. Das ist der Schritt, der vollzogen werden muss. Nochmal ein Wechsel auf der Trainerposition. Aber bis dahin gibt es alle Möglichkeiten, das zu verhindern.
In diesem Sinne, wir haben euch jetzt hier den ganzen Tag über mitgenommen. Deswegen sagen wir euch jetzt noch einmal, es ist 22.03 Uhr. Die Deutsche Bahn kann man heute wirklich sehr loben. Wir hatten, weiß ich nicht, 1-2 Minuten Verspätung. Das würde ich bei so einer langen Fahrt nicht als Verspätung werten. Und Stand jetzt sind wir auch pünktlich um 23.30 Uhr wieder in Düsseldorf. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Janik, hier die Folge mit dir. Ich möchte mich vorab ein bisschen entschuldigen, falls der ein oder andere Ton von uns die Aufnahme vielleicht ein paar zu laute Hintergrundgeräusche hatte, aber wir werden gucken, dass wir das beim Schnitt so gut es geht
das
hinbekommen.
Ist halt authentisch, genau. Aber immerhin, der ICE rappelt nicht so doll und das, was man hört, so ist es halt. On the road, es begann in Düsseldorf, es endet irgendwo kurz vorm Frankfurter Flughafen. Jetzt haben wir uns schon von Mannheim bis Frankfurt geredet. Also, in dem Sinne, habt eine schöne Woche und wir sind sehr gespannt, worum es dann genau in der nächsten Folge geht. Ciao.
Die Sonne unserer Heimat, nach dir steht uns der Wind. Wir schön dunkle Täler, wir kommen stolz hin. Ach komm, ey, doch was wolle, wir werden wir zu dir stehen.
Da will die physikalische Ladebeprennung
machen. Wir werden die Legende vor den Elfen wieder rein.
Perfekt, den Beleg?
Nee.
Kleine Sekunde noch.
Die Seele brennt für unser einzig Wasser. Die Seele brennt für Mönchengladbach. Baue Elbe-Russia.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de